Herzlich willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Wir beginnen unsere Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Silja Schultheis. Die tschechische Polizei hat am Montag den ehemaligen Kanzleichef des tschechischen Außenministeriums, Karel Srba, und weitere vier Menschen des geplanten Mordes an Sabina Slonková, der Redakteurin der auflagenstarken tschechischen Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, beschuldigt und in Haft genommen. Die Polizei war kurz vor der geplanten Tat von einem der eventuellen Täter über den Mordkomplott informiert worden. Tschechische Politiker zeigten sich von dem Fall schockiert. Ex-Außenminister Zelenets und Präsident Havel forderten den früheren Außenminister Jan Kavan, dessen enger Mitarbeiter Srba gewesen war, zum Rücktritt von seinen politischen Ämtern auf. Kavan distanzierte sich von Srba, wies Rücktrittsforderungen jedoch von sich. Am Dienstag wurde Präsident Václav Havel nach einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen, wo er wegen Bronchitis stationiert war. Mehr als 1 Million Euro in Bargeld, zwei Pistolen und weitere Waffen hat die Polizei bei der Durchsuchung des Haushalts von Karel Srba, dem Hauptverdächtigen im Fall des geplanten Mordes an der Journalistin Slonková, gefunden. Nach Informationen der Polizei war Srba nicht imstande zu erläutern, woher er die gefundene Geldsumme habe. Der frühere Regierungschef der Tschechoslowakei, Lubomír Strogal, ist am Donnerstag aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Strafvereitelung und des Amtsmissbrauchs freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, 1965 als Innenminister des kommunistischen Staates Untersuchungen zum gewaltsamen Tod von drei politischen Häftlingen unterdrückt zu haben. Stroger war der bisher höchste ehemalige Funktionär der CSSR, der sich nach 1989 vor Gericht verantworten musste. Als eines der letzten postkommunistischen Länder hat Tschechien am Donnerstag mit dem Vatikan einen Vertrag über die gesetzliche Verankerung der katholischen Kirche abgeschlossen. Darin wird der Glaubensgemeinschaft unter anderem das Recht eingeräumt, Sozialeinrichtungen zu führen. Bislang war der Status der katholischen Kirche in Tschechien nicht klar definiert. Der Rat der tschechischen Nationalbank hat am Donnerstag eine deutliche Senkung der Zinssätze vorgenommen, um gegen den starken Kronenkurs vorzugehen. Die tschechische Krone reagierte darauf mit Kursverlusten. Der Gouverneur der Nationalbank, Zdeněk Duma, kündigte an, dass die Zentralbank weitere Maßnahmen gegen den immer noch hohen Kronenkurs nicht ausschließe. Soweit die Wochenschau.
Auf tschechischer wie auf deutscher Seite waren die sogenannten Beneš-Dekrete auch angesichts des Wahlkampfes in beiden Ländern in letzter Zeit immer wieder Gegenstand populistischer Äußerungen verschiedener Politiker. Pauschalforderungen nach Aufhebung der umstrittenen Dekrete wurden laut. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat daraufhin im April eine Resolution verabschiedet, in der eine Aufhebung abgelehnt wurde. Bei alledem wird oft aus den Augen verloren, was die Dekrete eigentlich regelten, welche Bedeutung sie für den tschechoslowakischen Staat und für Tschechien und die Slowakei heute haben, sowie was eine Aufhebung überhaupt bewirken würde. Näheres darüber erfahren Sie im folgenden Schauplatz von Paul Bornkamm.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Wie gesagt, sind die Beneš-Dekrete wieder in aller Munde und erhitzen in Tschechien wie in Deutschland die Gemüter. Die Positionen sind so festgefahren, dass die Sachlichkeit der Diskussion oft auf der Strecke bleibt. Zu Beginn möchte ich daher kurz auf die Entstehungsgeschichte der Dekrete zurückblicken. Nach dem Münchner Abkommen im September 1938 begab sich der zurückgetretene Präsident Edvard Beneš unter Druck ins Exil. Fest entschlossen, von London aus die Geschicke des tschechoslowakischen Staates weiterzuführen, bemühte er sich daraufhin um internationale Anerkennung seiner Exilregierung. Um so gut wie möglich den Erfordernissen der bisherigen Verfassung gerecht zu werden, ernannte er diese Regierung und versuchte sie durch einige grundlegende Dekrete in bestmöglichen Einklang mit der Verfassung zu bringen. Mangels Parlament übertrug er durch Verfassungsdekret Nummer 2 aus dem Jahre 1940 dieser Regierung die Kompetenz, über die gesetzgeberische Tätigkeit des Präsidenten abzustimmen. Kurz darauf folgte die Anerkennung der Exilregierung durch die Alliierten. 1945 kehrte Beneš in die Tschechoslowakei zurück. Bis zum Zusammentritt der vorläufigen Nationalversammlung im Oktober desselben Jahres regierte er weiter durch Dekretalgesetzgebung. Insgesamt erließ er in der Zeit der Exilregierung 143 Dekrete, unter anderem 5 Vorschriften, auf deren Grundlage tschechoslowakischen Staatsbürgern deutscher und madjarischer Nationalität Eigentum und Staatsbürgerschaft entzogen wurden. Von Vertreibungen ist in den Dekreten allerdings an keiner Stelle die Rede. Bestandteil der tschechoslowakischen Rechtsordnung sind die Dekrete durch Verfassungsgesetz der provisorischen Nationalversammlung im Jahre 1946 geworden. Dadurch zu Gesetzen erhoben, wurden letzte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Dekrete und deren Inhalts ausgeräumt. Welche rechtlichen und tatsächlichen Auswirkungen aber hätte etwa eine Annullierung dieser Vorschriften? Und was sind auf der anderen Seite die Folgen, wenn die Tschechische Republik die Dekrete beibehält? Auf Seiten Tschechiens wird befürchtet, eine Aufhebung der Dekrete, die die Grundlage für die Enteignungen von Personen deutscher Nationalität waren, würde eine Flut von Restitutionsforderungen mit sich bringen. Diese Angst machten sich auch tschechische Politiker im Wahlkampf zunutze. Besteht tatsächlich eine Gefahr für die tschechische Eigentumsordnung, wären die Dekrete nicht mehr in Kraft? Dazu befragte ich Professor Christian Tomuschat, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Humboldt-Universität in Berlin.
Es wird von niemandem hier, so meine ich, eine Abschaffung der Beneš-Dekrete mit Rückwirkung verlangt. Um was es geht, ist eine Abschaffung der Beneš-Dekrete mit Wirkung vom heutigen Tage an. Das heißt, die Eigentumsordnung wurde nicht umgestürzt. Niemand in der Tschechischen Republik müsste befürchten, dass er sein Eigentum verliert. Das ist auch nicht die Absicht derjenigen, die fordern, dass die Beneš-Dekrete aufgehoben werden. Man will nun nicht die gesamten mehr als 50 Jahre, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergangen sind, wieder aufrollen und einen Neubeginn setzen. Das sind Dinge, die haben sich konsolidiert und ich denke, niemand braucht sich irgendwelche Befürchtungen zu machen.
Zudem wurde 1991 ein Gesetz über die Restitution konfiszierten Eigentums erlassen. Ähnliche Regelungen wurden auch in anderen postkommunistischen Staaten, auch in Deutschland, getroffen. Das tschechische Gesetz regelt die Rückerstattung von Eigentum, das den Bürgern im Zuge der Konfiskationen durch den sozialistischen Staat entzogen wurde. Darin ist festgelegt, dass Eigentum, das vor der kommunistischen Machtübernahme am 25. Februar 1948 beschlagnahmt wurde, von der Rückgabe ausgeschlossen ist. Die Enteignungen der Sudetendeutschen haben sich jedoch vor 1948 abgespielt, so dass für sie eine Rückerstattung ausgeschlossen ist. Ähnlich ist im Übrigen die deutsche Regelung. Auch sie legt eine solche Zeitgrenze fest, nämlich das Gründungsjahr der DDR 1949. Die Gültigkeit der deutschen Regelung hat auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die Richter bezeichneten Enteignungen vor 1949 zwar als unrecht und illegitim, im Interesse des Rechtsfriedens aber als gültig. Trotz dieser Sicherheiten gegen Ansprüche bestehen auf tschechischer Seite noch immer Bedenken. Dr. Jan Kuklík, Dozent am Lehrstuhl für Rechtsgeschichte an der Karls-Universität Prag, legte mir diese Zweifel dar.
Ich glaube, eine Abschaffung der Beneš-Dekrete würde von vielen Sudetendeutschen als Gelegenheit verstanden, Ansprüche auf Restitution geltend zu machen. Und man kann natürlich nie ausschließen, dass solche Klagen eingereicht würden. Dann stellt sich erst die Frage, wie wird über diese Klagen entschieden? Ich denke aber, allein die Tatsache, dass Klagen eingereicht werden, würde die tschechischen Eigentümer ehemaligen sudetendeutschen Eigentums nervös machen.
Auf tschechischer Seite beruft man sich darüber hinaus darauf, dass die Enteignungen nach dem Krieg durch völkerrechtliche Vereinbarungen über Reparationszahlungen Deutschlands an die durch den Krieg geschädigten Staaten abgedeckt sind. Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 einigten sich Roosevelt, Stalin und Churchill darauf, Deutschland zur Wiedergutmachung der zugefügten Leiden zu zwingen. Eine genauere Regelung traf der Vertrag über die Reparationen von Deutschland, über die Errichtung des alliierten Reparationsamtes und die Rückerstattung des Währungsgoldes, der im Dezember 1945 von 18 Staaten, unter anderem auch der Tschechoslowakei, in Paris unterzeichnet wurde. Den berechtigten Staaten wurde dadurch ermöglicht, deutsches Eigentum auf ihrem Gebiet als Reparationen einzuziehen. Das Eigentum der Sudetendeutschen, das nach 1945 in der Tschechoslowakei konfisziert wurde, wird als Teil dieser Reparationen angesehen. Allerdings bestehen Zweifel daran, ob die Konfiskationen noch von Reparationsansprüchen gedeckt sind, da die Tschechoslowakei nie entstandene Schäden und die daraus resultierende Höhe ihrer Ansprüche belegt hat. Dies lässt sich jedoch kaum mehr überprüfen und jeder Versuch, diese Positionen gegeneinander aufzurechnen, hätte zweifellos revisionistischen Charakter. Im Gegenzug war von deutscher, österreichischer und ungarischer Seite zu hören, ein Beitritt Tschechiens in die EU sei bei Beibehaltung der Dekrete nicht möglich, da diese diskriminierend und mit Europarecht nicht in Einklang zu bringen seien. Diese Frage spielt jedoch keine praktische Rolle, da die Vorschriften ohnehin nicht mehr zur Anwendung kommen können. Sie regeln einmalige Eingriffe, nach diesen Eingriffen bleiben sie zwar bestehen, ihre Wirkung ist aber erloschen. Darauf verweist auch Jan Kuklík.
Ich denke, das ist doch offensichtlich, dass diese Normen keine neuen Auswirkungen haben. Keine der deutschen Investitionen nach 1989 wurde beschlagnahmt. Niemanden wird wegen seiner deutschen Nationalität oder sonst aufgrund der Dekrete die tschechische Staatsangehörigkeit entzogen.
Schließlich wird von Verteidigern der Dekrete angemerkt, deren Abschaffung würde die Kontinuität des tschechoslowakischen Staates in Frage stellen, da die Dekretalgesetzgebung die Brücke zwischen der tschechoslowakischen Republik von vor 1938 und der Republik nach Zusammentritt der provisorischen Nationalversammlung 1945 bilde. Was hat es jedoch mit dieser Kontinuität auf sich und was hat man sich darunter vorzustellen? Dazu noch einmal Jan Kuklík.
Diese Kontinuität sollte zur Zeit der deutschen Besetzung völkerrechtlich ausdrücken, dass der tschechoslowakische Staat als Subjekt des Völkerrechts nicht aufgehört hat zu existieren und dass er erneuert werden wird. Das Programm des Widerstandes war, den Staat, wenn möglich, in seinen Grenzen von vor 1938 wiederzuerrichten. Daher hat die Berufung auf die Kontinuität einen völkerrechtlichen Aspekt. Außerdem hat die Kontinuität einen innerstaatlichen Aspekt, nämlich die Wahrung der Verfassungsmäßigkeit, das heißt die Vereinbarkeit der Organisation der Exilregierung mit tschechoslowakischem Recht.
Dies alles zeigt, dass die Beneš-Dekrete ein weithin überschätztes Symbol sind, dass es nicht wert ist, die tschechisch-deutschen Beziehungen derart negativ zu beeinflussen oder gar die Integration Tschechiens in die Europäische Union zu behindern. Die EU-Osterweiterung ist eine Chance, die noch vor 15 Jahren in weiter Ferne lag und die nicht durch die Diskussion um das Symbol Beneš-Dekrete in Gefahr gebracht werden sollte. Soweit unsere Betrachtungen zu den heiß diskutierten Beneš-Dekreten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Paul Bornkamp.
Sie hören Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Zum folgenden Kultursalon mit der Jazzmusik lädt Sie Alexander Schneller ein.
Jerzy Stivin, 1942 geboren, gehört zweifellos zu den international bekanntesten in Tschechien lebenden Jazzmusikern. Was ihn besonders auszeichnet, ist einerseits die Tatsache, dass er ein wirklicher Multiinstrumentalist ist, das heißt, dass er sehr verschiedenartige Blasinstrumente wie alle erdenklichen Flöten, aber auch alle Saxophone, von Sopran über Alt, Tenor bis Baritonsax und auch die Klarinette perfekt beherrscht. Außerdem ist er ein eigentliches Improvisationswunder, was vor allem auch an Live-Konzerten das Publikum in seinen Bann zieht. Die Volksmusik Tschechiens und der Slowakei ist für Stivin eine ergiebige Inspirationsquelle. Hören wir zunächst von der CD Inspiration with Folklore aus dem Jahr 1991 eine böhmische Weise mit dem Titel Nepudu Domu, ich gehe nicht mehr nach Haus. Stivin spielt Altsaxophon, begleitet von Jaroslav Schindler Gitarre, František Uhlíř Bass und Josef Vejvoda Schlagzeug. We'll be right back. Natürlich ist Stilin vor allem ein begnadeter Flötist. Ich kenne weltweit keinen besseren. Zu seinen Glanzstücken bei seinen Live-Auftritten gehört die Interpretation von Joseph Cosmas Evergreen Autumn Leaves, den er nach allen Regeln der Kunst und darüber hinaus zu neuem Leben erweckt. Hören wir eine Live-Aufnahme vom Agartha Jazz Club in Prag aus dem Jahr 1997. Mit Stivin spielen Jaroslav Schindler Gitarre, Aleš Duša Bassgitarre und sein Sohn Jerzy Stivin Junior am Schlagzeug. Jerzy Stivin gehört international zu den bedeutendsten Blockflötenspielern, auch in der klassischen Musik. Ich kenne aber keinen, der die Blockflöte so in den Jazz eingebracht hat wie Stivin. Es ist schier unglaublich, was er aus der klitzekleinen Blockflöte herauszaubert. Zum Beleg ein Solo, wieder zu Autumn Leaves, diesmal aber live aufgenommen an den zweiten Oldner Jazztagen in der Schweiz im Juni 2000, mit Jaroslav Schindler Gitarre, Zdeněk Wimpy Tichota Elektrobass und Michal Heiner am Schlagzeug. Hören wir jetzt eine weitere folkloristische Inspiration, die Stivin selbst komponiert hat. Es ist die Inspiration 4. Jerzy spielt Klarinette. Und schon sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, fast am Ende unserer Sendung. Hören wir zum Abschluss noch eine slowakisch inspirierte Weise, die Stevin auf einer Plastikflöte vorträgt, die er selbst aus einem WC-Abflussrohr gefertigt hat. Dobru noc, mamila, gute Nacht, mein Liebchen. Das war die dritte Folge unserer Sendereihe über den Prager Jazz, die dem Multiinstrumentalisten Jerzy Stevin gewidmet war. Bis zum nächsten Mal grüßt Sie Ihr Alexander Schneller.
Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung eines tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.